Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.
Herzlich willkommen bei Literradio von der Frankfurter Buchmesse. Zu Gast bei mir ist jetzt Maria Bidian und wir sprechen über ihren Debütroman Das Pfauengemälde, der bei Schollner erschienen ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Das Buch, also vielleicht kurze Zusammenfassung, worum es geht. Also die Protagonistin Anna fährt in ihre, also in die Heimat ihres Vaters Rumänien, weil es um Erbe geht, Familienerbe. Möchtest du vielleicht zum Einstieg kurz ein paar Worte zur Protagonistin sagen? Was ist das für eine Frau?
Genau, es geht um Anna, die hat einen rumänischen Vater gehabt und eine deutsche Mutter und der Vater ist gestorben vor 2 Jahren und jetzt bekommt sie einen Brief, dass sie ein Gemälde geerbt hat, das Pfauengemälde, und sie soll nach Rumänien fahren, um es abzuholen, und das tut sie dann auch und möchte ja das Gemälde abholen, kommt dann in der Familie an und die Familie ist gar nicht so an dem Gemälde interessiert, sondern an den ganzen anderen Besitztümern, die zurückgekommen sind. Und dabei handelt es sich um das Erbe der Familie, was enteignet wurde von den Kommunisten. Und dann wird alles etwas schwieriger als eigentlich gedacht. Also Anna geht dann zu den Behörden, bekommt das Gemälde nicht sofort zurück und verstrickt sich dann ja in Rumänien in verschiedene Konflikte in der Familie, aber auch im Land selbst, wo demonstriert wird, wo die Menschen auf die Straße gehen, wo sie Angst vor einer neuen Diktatur haben.
Und es geht in dem Buch, ein großes Thema ist Trauerverarbeitung. Es ist eben der Vater, Nico ist eben vor 2 Jahren gestorben. Und sie hat damit aber noch, sie trägt das noch mit sich. Und es wird auch immer wieder erzählt, was sie, also sie war in Trauergruppen, ein Tagebuch, Trauerbuch hat sie geschrieben. In einer Stelle im Buch heißt es, wer weiß, überleg dich, vielleicht hilft das Filmen wirklich, Dinge loszulassen, ohne sie zu verlieren. Und an einer anderen Stelle, ich dachte an meine Versuche, die Erinnerungen festzuhalten und gleichzeitig loszulassen. Das ist so, in dem Buch geht es um Erinnerung und Loslassen.
Genau, erinnern und loslassen. Also Anna, die Hauptfigur, fragt sich immer wieder, wie sie ja die Erinnerung an ihre Kindheit, an Rumänien, an ihren Vater irgendwie erhalten kann. Und trotzdem möchte sie auch mit der Vergangenheit abschließen, möchte nach vorne schauen. Und das ist so ein ständiges Hin und Her, wie sie das hinbekommen kann. Und sie trifft dann auf verschiedene Menschen, auf ihre Familie, auf ihre Großfamilie in Rumänien, aber lernt auch neue Freunde kennen und besonders ein Künstlerpaar, Raluca und Viorel. Und Raluca hilft ihr da auch irgendwie durch die Kunst, Verschiedenes auszuprobieren, die Erinnerung irgendwie zu erhalten, aber gleichzeitig auch nach vorne zu schauen.
Und wenn man Erinnerung und nach vorne schauen, es ist ja so, es spielt in der Gegenwart, also Rumänien ist in der EU, es gibt Demonstrationen, aber gleichzeitig ist die Vergangenheit sehr präsent. Die Vergangenheit von ihrem Vater Nico, der eben im Kommunismus eingesperrt wurde und gefoltert wurde. Das heißt, im Buch geht es auch darum, wie diese Trauma in der Familie weitergegeben werden.
Genau, also es gibt sehr viele Legenden in der Familie, sehr viele ja irgendwie auch märchenhafte Erzählungen, und Anna weiß gar nicht genau, was dabei stimmt und was nicht. Ihr Vater hat ja auch immer da vor diesem Gemälde eben erzählt und auch andere Dinge erzählt, als sie Kind war und auch später, und irgendwann hat sie gar nicht mehr daran geglaubt, und deshalb hat sie auch viele Schuldgefühle, weil ihr Vater vor 2 Jahren nach Rumänien gegangen ist, um das Gemälde zu suchen. Und sie hat ihn da nicht unterstützt, sie hat nicht mehr an das Gemälde und nicht mehr an seine Erzählungen geglaubt. Und dann ist er gestorben und sie verbindet sehr viele Schuldgefühle damit und möchte eben jetzt nach Rumänien fahren, um so irgendwie auch das zu beenden, was er nicht beenden konnte, und diese weitergegebene Aufgabe zu Ende zu führen.
Und also es ist ein bisschen, bei, also dieses Pfauengemälde, das titelgebende Pfauengemälde ist ja die Motivation. Also er hat immer erzählt, als, wie sie Kind war davon. Und dann tritt das aber immer mehr in den Hintergrund. Bei Hitchcock gibt es den Begriff des MacGuffin. Das ist ein Ding oder eine Person, die die Handlung in Schwung bringt und dann eigentlich ganz nebensächlich wird. Und das habe ich da auch so empfunden.
Ja, also sie bekommt am Anfang diesen Brief, dass sie ihr das Pfauengemälde geerbt hat, oder sie interpretiert den Brief so. Und fährt dann nach Rumänien und wird dann irgendwie in diese große Familie oder in diesen Kosmos der Familie reingezogen, muss da auch ihre neue Stellung finden. Sie ist das erste Mal ohne ihre Eltern dort und ohne ihren Vater dort und muss herausfinden, wo ist sie denn in dieser Familie. Und dann wird sie aber auch in diese Gesellschaft hineingeworfen, in die rumänische Gesellschaft. Also spielt so etwa in der heutigen Zeit, ist so an 2018 angelehnt. Und sie muss auf einmal, wird sie mit diesen Demonstrationen konfrontiert, also sie möchte eigentlich nur das Gemälde finden, aber wird dann immer wieder darauf hingewiesen, dass die Menschen auf die Straße gehen, bekommt das mit und hat auch so das Gefühl, dass sie sich irgendwie dazu verhalten muss, also dass sie eine Haltung auch haben muss und vor dieser großen Angst der Menschen, dass es zu einer weiteren Diktatur kommt. Und ja, irgendwie emanzipiert sich auch immer mehr von der Familie weg oder findet irgendwie heraus, wo bin ich denn selbst, ohne, wenn ich diese Vergangenheit der Familie und auch diese ganzen Legenden nicht mehr habe der Familie, und was bleibt da von mir noch übrig und was möchte ich eigentlich sein und was möchte ich, was soll mein Verhältnis zu diesem Land, zu Rumänien sein?
Auch eben die angesprochene Demonstration ist sehr spannend im Buch, weil eben auch die Vergangenheit, also es wird erzählt von den Demonstrationen in der Vergangenheit, wo es eben Tote gab, noch unter dem Kommunismus.
Und die rumänische Revolution.
Rumänische Revolution. Und wo eben beschrieben wird, wie eben ein Bruder vom Vater dann auch dann erschossen wurde. Und das wird dann irgendwie nicht überblendet, aber man denkt, also diese Demonstration ist dann unheimlich, weil im Wissen, was schon passiert ist, und es ist dann relativ harmlos, also die eine Demonstration, wo Anna eben ist, es wird Tränengas geworfen, aber es ist zugleich auch die Vergangenheit präsent.
Ja, also diese Revolution von 89 schwingt irgendwie immer mit und es ist auch in den Köpfen der Menschen so eine Art Wiederholung, oder sie erinnern sich daran und haben, wie gesagt, Angst, dass die Demokratie in Gefahr ist, also dass sie ihre Freiheit verlieren, und gehen deshalb auf die Straße. Und Anna, ob sie dann am Ende mitgeht oder nicht, ist so die Frage. Aber muss ich eben auch irgendwie eine Meinung dazu bilden.
Und der Viorel wird zusammengeschlagen, es ist jetzt keine harmlose Demonstration, aber nicht so schlimm, wie es...
Es ist nicht die rumänische Revolution, nein. Aber es ist schon an die Realität angelehnt. Also seit 2014 gab es in Rumänien immer wieder Demonstrationen, und die großen Demonstrationen waren 2018, und das wurde im Land jetzt nicht als harmlos oder so angesehen, sondern die Angst war sehr groß, dass es eben zu einer neuen Diktatur kommt. Und die Menschen hatten große Angst, und das war sehr präsent. Und ich war in der Zeit auch vor Ort und habe da viel mitbekommen, mit vielen Menschen gesprochen. Und habe sehr viel dort erlebt, was allen und mir auch sehr nah gegangen ist.
Und wir haben auch, also in dem Dorf, wo sie dann auch sind, gibt es auch eine Figur, die eben noch mit dem Dolch unterm Kopfpolster schläft, weil eben Angst von Securitate, dass das wiederkommt, oder auch von den Russen. Also das ist, dass die Bedrohung eine gegenwärtige ist. Also die zugleich eine vergangene, also dass das ineinander geht.
Ja, Anna ist dann erst in einer Stadt und dann geht sie aufs Dorf, in ein Haus ihrer Familie, und dort trifft sie ja noch auf verschiedene Dorfbewohner, genau, und diese Angst vor den Russen und die ganzen Verschwörungsmythen, die da rumgeistern, sind sehr präsent. Also nicht nur die Legenden in der Familie, von denen man nicht genau weiß, was ist da wirklich passiert, sondern auch die Dorfbewohner haben so eine ganz bestimmte Form von Erzählungen und von Legenden und von Ängsten, die überall herumschwirren.
Und eben auch die Weitergabe von diesem Trauma, also Anna erinnert sich daran, dass sie als Kind, der Vater ist halt wirklich der Arm gebrochen worden im Gefängnis damals, und er tut dann die Tochter abhärten, dass sie im Brennnessel steigt, dass sie sich an den Schmerz gewöhnt.
Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt nicht alles verraten, aber es geht auf jeden Fall um das große Thema so für Anna, dass sie viele der Dinge, die ihr erzählt wurden oder die ihr weitergegeben worden sind, hat sie nicht selbst erlebt. Und es geht um dieses Erbe des Gemäldes, aber oder auch das Erbe der Besitztümer, aber es geht natürlich auch um dieses emotionale Erbe, also um diese Wunden und diese auch ja Schmerzen, emotionalen Schmerzen, die ihr weitergegeben wurden und die ja eigentlich nichts direkt mit ihr zu tun haben. Also sie hat das nicht so erlebt, aber es ist sowas, was sie von Kind auf erzählt bekommen hat, in verschiedenen Versionen von ihrem Vater, von ihren ganzen Tanten, von der Familie. Und was sehr zu ihr dazugehört, aber von dem sie sich irgendwie auch befreien möchte. Also es ist so eine Schwere auf ihren Schultern irgendwie. Und dann fragt sie sich aber eben, ja, was bin ich ohne diese Geschichten eigentlich noch?
Und dann auch eine andere Sache, die verhandelt wird, ist sie ist aufgewachsen in Deutschland, der Vater eben Rumäne, sie spricht Rumänisch. Sie hat die Familie auch immer im Sommer besucht, das heißt, sie kennt alle, sie spricht mit ihnen, aber sie ist dann doch eben nicht aufgewachsen in Rumänien. Das heißt, es gibt ein paar Momente, also beim Passamt, wo sie dann schreiben soll, sie hat Schwierigkeiten, die rumänische Sprache zu schreiben, und bei Zwillingsmädchen in der Familie, denen sie vorlesen soll, da weiß sie nicht, wie das es war einmal auf Rumänisch, weil das ganz besonders ist eben. Es war einmal, wie es nie war, da geht es noch weiter. Also das sind immer so Momente, dass sie zwischen den Kulturen ist und beides nicht ganz rumänisch ist, und auch in Deutschland umgekehrt gibt es auch eine Erinnerung an die Schulzeit, wo sie ganz schlimmen Vorurteilen begegnet ist, eben dass der Vater, also bei der Müllabfuhr, also dass eben wer gesagt hat, dass ein Schulkollege, da drüben ist dein Vater, und das ist ein Müllauto vorbeigefahren, und ihr Vater war aber Philosoph und ganz sehr gebildet, und die Vorurteile, die ihr in Deutschland begegnen, und dann umgekehrt eben, dass sie in Rumänien eben auch ein bisschen anders ist.
Ja, sie ist also gerade am Anfang sehr hin und her gerissen, aber geht dann auch eine Entwicklung durch. Also irgendwie durch diese Suche nach diesem Gemälde findet sie auch so das Rumänien, was sie vorher noch nicht so gekannt hat, und lernt ihren Vater auch nochmal anders kennen. Also merkt, dass da irgendwie ganz viele Leerstellen gibt und dass ihr Vater nicht nur der Mann ist, den sie in Deutschland kannte, also der Mann, der irgendwie im Exil war, der am Ende seines Lebens sehr traurig war, der mit sehr großen Idealen nach Deutschland gekommen ist und sehr viel für sein Land tun wollte, und der dann ja an seinen hohen Ansprüchen irgendwie auch gescheitert ist. Und sie lernt nochmal einen anderen Nico, einen anderen Vater kennen, der jung war und der in Bukarest gelebt hat, dort studiert hat, dort auch ein lustiges Leben hatte. Also natürlich auch ein trauriges Leben, ein hartes Leben, ein Leben, wo er von seinen Freunden verraten wurde, wo er abgehört wurde, aber auch ein Leben, wo er ja einen großen Freundeskreis hatte, wo sie über Literatur und über Philosophie gesprochen haben und Wein getrunken haben und Wodka und getanzt haben. Also sie lernt nochmal einen anderen Vater kennen oder einen anderen Mann, den sie so noch nicht kannte.
Und es ist auch sehr schön, also die Familie kriegt dann eben das Haus zurück, und es war eben eine unheimlich reiche Familie, und es ist ein riesiges Haus, und sie gehen dann durch dieses Haus, und es ist ein verfallenes, weil nicht restauriertes Haus. Und es wird auch an einer Stelle eben, dass sie die Buddenbrooks waren. Und das ist jetzt die verlorenen Reichtum der Familie und sie kriegen das wieder zurück. Also die Größe der Familie, also die hatten ein Imperium fast schon. Also
ja, das weiß ich jetzt nicht. Ein Imperium will ich nicht sagen, aber genau, also es wurde immer diese Geschichte vom Aufstieg der Familie erzählt. Das waren Kaufleute aus dem Dorf und der Urgroßvater, sie weiß gar nicht genau, wie viele Ur kamen aus diesem Dorf und ist dann in die Stadt gekommen, hat als Rumäne zwischen den vielen Deutschen, da ist auch deutsche Minderheit, hat sich da irgendwie nach oben gekämpft, wurde belächelt, wurde ausgelacht und hat aber trotzdem irgendwie seinen Platz gefunden und ganz viel aufgebaut, was dann ja der Familie gehört hat und dann haben die Kommunisten die Familie enteignet und das wurde so als sehr große Ungerechtigkeit wahrgenommen und als sehr großen Schmerz und das wurde ihr so weitergegeben und dann kommen sie zum ersten Mal in dieses Haus, was jetzt wieder da ist und es ist komplett kaputt, also es ist wirklich alles, die Wände sind aufgesprengt, die Kabel sind weg, die Toiletten wurden mitgenommen, es ist verschimmelt, also es ist komplett, der Kachelofen ist noch da zum Teil, aber dann hat man diese Ruine, was macht man damit, also ist ja auch symbolisch.
Ja. Und auch, also sie müssen es renovieren, also es wird auch gesagt, es stehen dann Strafen drauf, also es ist so, sie haben das jetzt und müssen es aber auch was machen damit.
Genau, und das ist eine große Familie und dann gibt es auch verschiedene Konflikte natürlich, was wird mit dem Haus gemacht, dann gibt es auch Tendenzen in der Familie, die Geld machen wollen, die andere Pläne damit haben, also die Familie stand irgendwie zusammen, als sie zusammen so für das Erbe gekämpft haben, jetzt ist es wieder da und es ist als Ruine wieder da und jetzt beginnt der Konflikt in der Familie.
Möchtest du vielleicht eine kurze Passage aus dem Buch lesen?
Genau, ich lese eine kurze Stelle, das zweite Kapitel. Anna sitzt im Zug nach Rumänien. Ein anderer Frühling. Ich saß im Speisewagen und wartete darauf, dass wir über die rumänische Grenze fuhren. An den schlammbespritzten Fenstern zogen Weizenfelder vorbei, die durch meine Sonnenbrille dunkler aussahen, als sie in Wirklichkeit waren. Die Sonne schien draußen bereits so heiß, dass die Bauern mit nacktem Oberkörper ihre Sensen schärften. Im Zug rieselte die kühle Luft aus der Klimaanlage auf uns herab und ließ meine Nasenspitze kalt werden. Ich zog die Jacke über die Schultern, schloss den Reißverschluss bis unters Kinn und wurde zum roten Punkt auf grün sitzen. Mein Chef hatte erstaunt und gleichzeitig erleichtert reagiert. Ohne weiter zu fragen, gab er mir frei. Der nächste Schritt war komplizierter gewesen. Seit 2 Jahren hatte ich Angst davor zu fliegen. Ich hatte eine Weile hin und her überlegt und schließlich einen Nachtzug gefunden, der von der Mitte Deutschlands bis in die Mitte Rumäniens fuhr. Ich buchte, holte den alten Lederkoffer unter dem Bett hervor und stellte mich vor das Bücherregal. Ich schaute auf die Bücher, die für Situationen wie meine sein sollten und auf das schwarze Notizheft, das ich mit Texten und Listen gefüllt hatte und mit den Namen meiner Verwandten, die ich mit Symbolen verband. Ich dachte an die vielen Kurse, in denen ich mich betrachtet hatte, bis mir schwindlig wurde, in denen ich mich auseinandergenommen und zusammengesetzt, mich zu den anderen im Raum positioniert hatte, um nach dem großen Muster zu suchen und doch nur Leere fand. Schließlich nahm ich ein neues Notizheft und packte es zusammen mit dem alten ein. Der Zug wurde langsamer, ich tauchte den Löffel in die Tasse, klopfte damit auf den Boden und hörte dem dumpfen Geräusch nach, während sich Schaum und Kaffee vermischten. Der Kellner hinter der Bar goss pfeifend Wasser in die Teekanne. Eine junge Frau mit schwarzen Haaren hob den Kopf und schaute in meine Richtung. Sie fuhr mit der Zungenspitze über den Rand ihrer selbstgedrehten Zigarette und ich spürte ein Kribbeln in den Handgelenken, das ich lange nicht mehr gespürt hatte, wollte zu ihr, beugte mich stattdessen nach vorne, schob die Sonnenbrille auf den Kopf und versuchte in der vorbeiziehenden Landschaft zu erkennen, wo das eine Land aufhörte und das andere begann. Als Kind hatte ich das Kribbeln im ganzen Körper gespürt, wenn wir nach der Kontrolle die Grenze passierten. Während die LKW-Fahrer die stundenlange Wartezeit damit verbrachten, Meditate zu grillen und Zigaretten zu rauchen, warteten wir mit geöffneten Türen auf unseren Sitzen. Mein Vater aß eine Banane, die ihm meine Mutter von der Rückbank reichte. Der Platz neben ihm war bis zum Dach mit Kartons und Tüten gefüllt. Ich saß hinter meinem Vater und war von Büchern und Süßigkeiten umgeben. Wie jedes Jahr hatten meine Mutter und ich einen Rucksack voller Bücher in der Bibliothek ausgeliehen. Auf dem Rückweg durfte ich mir einen Comic im Kiosk an der Ecke aussuchen. Ich betrachtete die Hefte genau, bis ich schließlich auf einen Donald Duck Comic zeigte. Nach der Grenzkontrolle war ich so aufgeregt gewesen, dass ich auf der Rückbank auf und ab hüpfte. Meine Mutter hatte lange ausgeatmet und sich an der Tür festgehalten, als mein Vater Gas gab und nicht langsamer wurde, bis wir bei den Sonnenblumenfeldern waren. Erst dann lehnte er sich zurück und begann zu summen, Wiene Prime Vara, und meine Mutter sang mit, obwohl sie kein Rumänisch konnte und obwohl es heißester Hochsommer war, aber mein Vater meinte wohl einen anderen Frühling. Ich steckte mir einen Gummischlumpf nach dem anderen in den Mund, presste die Nase an die Scheibe und winkte den Sonnenblumen zu, die ihre Köpfe zu uns neigten.
Dankeschön. Was an der Lesestelle hat man auch gesehen, wie immer wieder die Vergangenheit, also sie erinnert sich an etwas und es springt dann und auf einmal ist der Vater da. Also das ist sehr präsent. Auch, also es geht hauptsächlich um die Beziehung Tochter-Vater. Mhm. In dieser Passage war auch die Mutter dabei. Die Beziehung zur Mutter wird aber relativ ausgeblendet im Roman. Also es gibt dann die zweite Frau, die erste Frau. Ihre Mutter ist eben die zweite Frau ihres Mannes, ihres Vaters. Und da wollte ich vielleicht nach der Mutterfigur, die eben irgendwie nicht mitkommt, nicht da ist und auch ganz am Rande nur vorkommt.
Genau, Annas Mutter ist Deutsche und ihr Vater war Rumäne. Und die Mutter war als Kind, als sie in Rumänien waren, auch immer dabei. Und spielt an sich natürlich auch eine große Rolle, aber jetzt in dieser Geschichte ist Anna sehr auf den Vater fokussiert. Also sie fährt nach Rumänien, um eben das Gemälde abzuholen und damit für sich auch so ihre Trauer abzuschließen. Also sie hofft, wenn sie diese Aufgabe ihres Vaters beendet, dass sie ihre Trauer auch irgendwie abschließen kann. Ich frage, ob das so funktioniert. Und die Mutter taucht immer mal wieder in kurzen Erinnerungsstücken auf, aber ist jetzt für sie in diesem Sommer in Rumänien nicht so präsent.
Also das ist eben die erste Frau, die sie dann kennenlernt und eben wo der Vater noch studiert hat und eben wo sie dann auch eben wieder dem jungen Vater begegnet in der Erinnerung.
Genau, also die erste Frau, von der weiß sie sehr wenig und sie erfährt dann irgendwann, dass sie in diesem Sommer auch in Rumänien ist und findet sie dann irgendwann.
Auch, also das ist eine, die Erinnerungen, Gespräche, Erzählungen sind wichtig. Dann gibt es auch Träume und Gedichte. Also wir haben schon Literatur, dass die Familie Literatur mitnimmt. Vielleicht zu den Träumen zuerst?
Anna schreibt, also Anna versucht irgendwie durch die Kunst auch vieles zu verarbeiten und dabei macht sie sich auch Notizen, also zum Beispiel dann von ihren Träumen. Sie fotografiert und sie liest auch Gedichte, rumänische Gedichte. Also mir war es wichtig in dem Roman, was ich auch selbst sehr gerne mag, wenn ich Bücher lese, dass ich so rausgehe mit ein paar, ein bisschen mehr Wissen auch irgendwie über ein Land und ich wollte über das heutige Rumänien auch schreiben und so über eine oder in einer Perspektive schreiben, die sonst nicht so dominant ist, so in den deutschen Medien und nicht nur das Negative, also natürlich auch die Zeit im Kommunismus und dieser ganze Schmerz, der da ist, aber ich wollte auch eine irgendwie auch leichte Sommergeschichte erzählen und auch über die Kunst in Rumänien, über die Gedichte, über Traditionen, über das Essen, über Rituale. Also, dass man als Leserin rausgeht und irgendwie die Atmosphäre des Landes, auch des heutigen Rumäniens und so auch eine schöne Sommergeschichte irgendwie hat, wo Poesie eine Rolle spielt, die schön auch erzählt ist und spannend erzählt ist.
Aber es ist eben jetzt leichte Sommergeschichte, es ist schon ein sehr tiefgründiges Buch.
Ja, ich wollte nicht oberflächlich sein.
Also genau, das nicht, muss man sagen.
Ja.
Aber zu den, nochmal zurück zu den Träumen. Das wird ja auch immer eingesetzt. Also sie träumt dann immer auch von den Menschen, denen sie begegnet. Das heißt, das sind dann auch die Beziehung zu den Menschen wird dann oft auch durch die Träume irgendwie, kriegt da ein bisschen Bewegung, weil dann natürlich dann im Traum ihre Wünsche verwirklicht oder so. Also das ist dann ja noch eine Ebene, dass man dann oft die Beziehungen besser versteht durch die Träume.
Ja, also sie lernt außerhalb ihrer Familie noch Menschen kennen. Dieses Künstlerpaar Viorel und Raluca. Und das ist auch für sie nochmal so eine neue Perspektive, das Land durch junge Menschen kennenzulernen, die nicht in ihrer Familie sind und die nochmal einen anderen Blick auf die Probleme haben. Und von denen träumt sie dann auch, ja.
Wobei das auch wieder verbunden ist, weil Raluca auch in dem Dorf ist und dann später rauskommt, dass ihr Vater...
Nicht alles verraten. Genau, aber die sind auch irgendwie alles ist irgendwie so verwoben. Also sie hat dann natürlich auch den Blick für die Dinge, sie sucht da nach dem Gemälde, aber sie sucht auch nach der Geschichte ihres Vaters. Und auf einmal sind da sehr viele Leerstellen und gleichzeitig scheint alles zusammenzugehören.
Und es kommt auch die Frage nach Freundschaft, ist auch eine große, weil ja eben der Vater ist verraten worden von einem Freund. Und das ist dann, das beschäftigt sie auch, was ist Freundschaft und kann ja, sie und Freunde finden.
Genau, was ist Freundschaft oder auch so diese Frage, wie die Liebe auch festgehalten werden kann zu ihrem Vater, also das, was sie dann alles irgendwie noch herausfindet über ihn oder auch so die ganzen schwierigen Erinnerungen, die sie an ihn hat. Und das ist auch auf jeden Fall eine große Frage, also wie diese Liebe weiter bestehen kann. Und Verrat ist auch auf jeden Fall ein großes Thema bei ihr. Also so der, du hast eben von Securitate, vom Geheimdienst gesprochen, also von dieser Angst, mit der ihr Vater aufgewachsen ist und diesem Wunsch nach Freiheit. Und dieser Wunsch nach Freiheit, der ihr auch mitgegeben wurde, obwohl sie in Deutschland geboren wurde, aber der ihr irgendwie so sehr, sehr präsent ist. Also, dass ihr Vater nach Deutschland gegangen ist, irgendwie um sein Land zu befreien, was er nicht geschafft hat. Und dass sie jetzt in Freiheit leben darf, aber auch muss und was daraus machen muss. Also eine große Aufgabe, was macht man dann?
Und eben, was du auch schon angesprochen hast, eben das andere Bild von Rumänien, dass man eben Aspekte kennenlernt, die man als, wenn man jetzt nicht aus Rumänien ist oder dort sich länger aufgehalten hat, also es werden auch ein Deutsch-Rumänien, ein Dorf, eine alte Stadt, wo eben die Aufschriften deutsch sind, es werden die alten Häuser, die schönen Häuser, die Geschichte Rumäniens und auch durch die Menschen vermittelt.
Genau, also Anna ist in einer Stadt erst, dann in einem Dorf. Es wird nicht genau benannt, es ist irgendwo in Transsilvanien, Siebenbürgen. Aber wenn man sich dort ein bisschen auskennt, dann kann man die Stadt, glaube ich, erkennen, an die es angelehnt ist. Und dort gibt es auch eine deutsche Minderheit und sehr viele Aufschriften sind auch auf Deutsch und die Vergangenheit ist auch dort sehr präsent. Also es gibt Häuser, da sind noch die Einschusslöcher von 1989 von der rumänischen Revolution zu sehen und darüber im zweiten Stock wurde dann aber alles renoviert und restauriert. Also dieses seltsame Ineinanderfassen von Vergangenheit und auch den Wunden der Vergangenheit und dann von der aktuellen Lage oder auch der Zukunft, wie das alles zusammengefügt wird und auch überspachtelt wird. Das ist da auch in der Architektur und im Umfeld, wo sich Anna bewegt, sehr präsent.
Das heißt, also wir haben jetzt schon einen Einblick ins Buch gegeben. Es ist ein sehr gut zu lesendes Buch, also leicht zu lesen, trotz eben Tiefgründigkeit. Maria Bidian, das Pfauengemälde, erschienen bei Schollnai. Vielen herzlichen Dank für das
Vielen
Gespräch.
Dank. Dankeschön.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. im Internet unter www.litradio.org.